360 Grad von Chef zu Chef.
Der Unternehmer-Podcast der VR Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
Gemeinsam Zukunft gestalten. Mach was draus. Wie schaffen wir das denn, dass Unternehmer ihren Mitarbeiter zu eigenverantwortlichem Handeln einladen? Das ist der eine Handlungsstrang. Und der zweite ist, und wie begleitet denn eine Bank ein Bootstrap-Startup, das eigentlich erstmal nur eine gute Idee hat? Und wie passen beide Storys denn zusammen? Da haben wir heute wie immer zwei spannende Gäste, nämlich den Matthias Klart, der als Bootstrapped-Startup heute hier sitzt. Und seinen Betreuer hier in der VR Bank, den Veit Endres, der einfach an seinen Kunden glaubt und deswegen läuft er auch. Also erstmal herzlich willkommen bei uns heute hier.
Vielen Dank.
Hallo, vielen Dank, freut mich. Danke fürs Einschalten.
Podcast, ja klar. Das ist ja immer eine spannende Geschichte mit Mach was draus. Die hat ja immer auch mit seiner persönlichen Geschichte zu tun. Mhm. Und ich glaube, einer deiner prägenden Faktoren ist, auch wenn das vielleicht nicht ganz so in so einem Business-Podcast passt, aber du bist das 6. von 7 Kindern.
Ja, genau.
Und was macht es denn mit einem, wenn man als 6. von 7 Kindern groß wird für seine spätere Unternehmertätigkeit? Was kann man denn davon ableiten?
Das ist eine sehr gute und eine sehr große Frage. Direkt mal vorweg, absolut. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass das 6 von 7 Kindern zu sein, das prägendste in meinem Leben war.
Da läuft man doch einfach so mit, oder?
Ja, du läufst mit. Du musst auch mitlaufen. Und dir wird auch ziemlich klar gemacht, wenn du nicht mitläufst, ist es dein Fehler. Oder halt dein Pech. Für dich wird nicht unbedingt gewartet. Also wenn wir irgendwo...
Für dich, wenn ich unbedingt... Das ist gut. Die Karawane läuft weiter, genau.
Ja, genau. Und das musstest du erstmal selbst akzeptieren, dass auf dich nicht gewartet wurde. Genauso froh warst du aber, wenn später nicht auf alle anderen auch gewartet werden musste. Wenn wir zum Beispiel mit der Familie irgendwo Skilaufen waren und dann kam irgendein Schneegewitter oder wir waren irgendwo draußen am Wandern oder auf dem Boot oder sonst was und du hast Angst oder du hast keine Lust oder du bist einfach bockig drauf. Dann kannst du dich entweder hinstellen und sagen, ich finde das jetzt alles scheiße.
Aber die anderen fahren schon mal.
Ja, genau. Und dann war es halt einfach so, ja okay, wenn du meinst, dass du hier nicht mitmachen musst, dann bleib halt hier. dann bleib mal im Wald und dann schau, wie du weiterkommst. Das konnte natürlich auf einer Seite recht hart in dem Moment sein, hat dir aber auch auf der anderen Seite von Anfang an das mitgegeben, du kannst dich nicht aus jeder Situation rausfinden. Und es ist wichtig, dass wenn sich die Gruppe auf etwas geeinigt hat, dass man das dann auch durchzieht.
Genau, das ist so eine coole Antwort. Dieses Learning. Wir wollten ja über Eigenverantwortung reden und mach was draus. Und der Markt läuft sowieso. Und wenn du jetzt bockig bist, der Markt läuft daran dir vorbei. Und wenn wir jetzt mit Blick auf Veit gucken, ich habe ein Startup und eine der coolen Eigenschaften, die der mitbringt, ist, der hat seine Lessons schon ganz früh gelernt.
Ja, und sowas merkt man natürlich im ersten Termin, wenn man miteinander zu tun hat, wenn man dementsprechend sich begegnet, wenn die Vorstellungen, Ideen präsentiert werden. Und dann hat man natürlich direkt man merkt, okay, der hat Ahnung davon, der weiß, von was er spricht. Und das ist natürlich das Wichtigste auch für uns als Bank, das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit den Menschen fort.
Ja, was natürlich hoffentlich gleich die Kunst wird, ist die Kurve zu kriegen für unsere Unternehmerohren. Nach dem Motto, was lernen wir denn draus? Und vielleicht gucken wir dann erstmal hin, was macht ihr denn aktuell? Was ist denn euer Startup und eure Idee oder die große Vision dahinter?
Ja, also unser Startup heißt Wind, V-I-N-D. Und der Name kommt daher, dass wir einen frischen Wind in die Digitalisierung von Deutschland bringen wollen.
Okay.
Was wir machen, ist, das Ganze ist gestartet, als wir 2019 bei einem Design Thinking Workshop wurden wir in einer 6er-Gruppe zusammengestellt und dann hieß es, ihr 6 kennt euch nicht, ihr habt jetzt aber 5 Minuten Zeit, kommt auf eine Idee, wie könnte man Städte smarter machen.
Ihr kennt euch nicht und habt 5 Minuten Zeit?
Genau.
Das ist ja ein cooles Benchmarking, okay.
Ja, absolut. Und das hat auch total gut getan, weil du warst halt in dieser Gruppe. Du hattest auf einer Seite überhaupt keine Erwartung an dich und an die anderen. Und dadurch konnten aber wirklich komplett die Gedanken einfach losgehen. Und nach 5 Minuten kamen wir mit der Idee raus. Wir wissen bis heute nicht mehr, von wem die Grundidee kam. Aber wir hatten gesagt, ey, es wäre doch cool, wenn man mit der Stadt genauso einfach kommunizieren könnte, wie mit seinen Geschwistern, den besten Freunden und so weiter und so weiter.
Müssen wir noch kurz einen Werbespot für die genossenschaftliche Welt gemeinsam mehr erreichen. Was alleine nicht ganz schaffen, viele zusammen, auch in 5 Minuten 6 Leute, die sich nicht kannten. Wie können wir denn mit unseren Bürgern so kommunizieren wie mit anderen Leuten als Stadt?
Cool. Genau, und der Gedanke dahinter war eben, dass wir gesagt haben, wir wollen eben keine weitere App sein, wir wollen eben nicht jetzt auf die Methoden setzen, die teilweise den Bürger und Bürgerinnen aufgezwungen werden, sondern dass wir gesagt haben, es wäre doch gut, wenn man entweder auch über die Webseite oder über WhatsApp, über die Kanäle, die man selbst sich wünscht, direkt mit der Stadt kommunizieren kann und dann aber auch nicht im schwierigen Behördendeutsch, sondern eben auf einer Sprache, die man selbst versteht, die man selbst nutzen will.
Das hört sich mal cool an, wenn man dann, jetzt gucke ich mal nach Veit, wenn man dann so ein Startup zur Finanzierung kriegt. So, ja, cool, haben wir zwar noch nie gemacht, wird funktionieren. Wie viel Kohle braucht er denn?
Ja, so ganz läuft es dann natürlich auch nicht. Aber als ihr, beziehungsweise als wir dann miteinander Kontakt hatten, waren ja schon die Grundvoraussetzungen, waren ja schon die Strukturen geschaffen. Ihr habt ja schon einige Zeit daran gearbeitet gehabt und man hat ja gesehen, oh, da haben die Jungs und Mädels haben was aufgebaut, was richtig Cooles. Und da ist auf jeden Fall Potenzial da. Und das war dann im Endeffekt ja dann der Grundbaustein darauf, zu sagen, gut, wie geht's jetzt weiter?
Ja. Ich frage nochmal vorwitzig nach, sind jetzt die aktuellen Gründer aus dieser Sechsergruppe, die sich nicht kannte?
Ja, wir haben dann zu 6 gegründet.
Ehrlich?
Ja.
Nach 5 Minuten kennenlernen.
Dazu muss man sagen, nach 5 Minuten kennenlernen haben wir dann noch 2 Jahre zusammen gearbeitet, neben Studium, neben den ersten Jobs und haben uns dann fast auf den Tag genau 2 Jahre später, im April 2021, nochmal hier in Würzburg getroffen, um dann die Wind GmbH zusammenzustellen.
You won't believe it. Ich liebe ja so skurrile Stories. Und ihr kanntet euch vorher nicht?
Ich kannte einen davon, ja. Michael Gabler. Wir beide sind jetzt zu zweit die Geschäftsführer der GmbH. Ihn hatte ich ein halbes Jahr vorher kennengelernt, als ich meine erste Vorlesung vom Masterstudiengang in Würzburg hatte. Ich kam als Austauschstudent nach Würzburg und saß da in der Robotikvorlesung und kannte niemanden, habe gefragt, ob neben ihm noch Platz frei ist. Michi meinte ja gerne, hat sich hingesetzt, dann war eine kurze Pause. Und dann hat er mich angeguckt und gefragt, ob ich Lust hätte auf einen Schokobon. Ich meinte, ja, gerne. Dann hat er so eine kleine Schultüte ausgepackt und hat mir einen Schokobon gegeben und meinte, seine Freundin hätte ihm das zur ersten Vorlesung im Masterstudiengang in eine kleine Schultüte gebastelt. Und so wurden wir Freunde.
Der Zufall fällt einem zu, wenn er fällig ist. Offensichtlich sollte das so sein. Man sitzt nie zufällig nebeneinander. Das ist spannend. Also ihr seid jetzt schon auch nicht nur in der Erprobungsphase, sondern ihr seid im wirklichen Tun. Also euer KI-gesteuertes WhatsApp-Kommunikationssystem zwischen Bürgern und Kommunen läuft.
Genau. Also die Idee ist sehr viel weiter gereift, wie bei jedem Startup. Der Grundgedanke ist aber immer noch geblieben. Und dafür merken wir, mussten wir auch gerade in der Gründungsphase sehr dafür kämpfen, dass wir eben gesagt haben, nein, wir wollen mit Städten zusammenarbeiten, wir wollen mit Behörden arbeiten. Ganz klar wurde uns von allen beratenden Instituten und Leuten immer gesagt,
um Gottes Willen.
Ja, pfeift auf die Städte, konzentriert euch auf Unternehmen, das ist viel leichter, viel schneller. Für uns war es aber schon wichtig, dass wir gesagt haben, wenn wir gründen, dann auch für etwas, wofür wir wirklich stehen können. Mhm. Und dass wir selbst gemerkt haben, ich habe das Glück gehabt, 9 Jahre in Norwegen zu leben und ich habe dort erleben können, wie wahnsinnig, wahnsinnig weit da schon die Digitalisierung ausgeprägt war, aber auch was für einen riesen Mehrwert das für alle Menschen dort gebracht hat. Und das war damals das, was uns eben wirklich angetrieben hat, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen dieses Unternehmen gründen, nicht weil es einfach ist, sondern weil wir wirklich glauben, dass das gemacht werden muss. Mittlerweile, wir haben jetzt eine ziemlich, ja, muss ich schon sagen, eine ziemlich komplexe und tolle KI-Chatbot-Plattform aufgebaut, mit dem sich Städte, Landkreise, Behörden, aber auch Privatunternehmen sich ihren eigenen Chatbot zusammensetzen können. In 124 verschiedenen Sprachen, mit KI-Modulen mit dabei, kann auch in das Telefon angeworben werden.
Genau. Wie krass ist das denn?
Ja, und mittlerweile erreichen jetzt unsere Chatbots über 4,5 Millionen Menschen in Deutschland.
Wie cool. Ja. Ich war gerade überlegen, also wo man den Faden weiterspinnen. Das eine ist Norwegen, so das, die haben ja anscheinend so einen Scandinavian Way of Life, der ein wenig eigenverantwortlich ist, wie bei uns. Da könnte man jetzt über Norwegen wahrscheinlich lange referieren. Und die andere Frage ist, bleiben wir mal bei dem Faden, dass ja so Städte durchaus den Charme haben, dass Entscheidungswege immer ganz schnell gehen. In 2 Sekunden haben wir alle Entscheider auf dem Tisch und es ist sofort entschieden. Also 2 Jahre von Idee bis Umsetzung ist wahrscheinlich kurz.
Ja.
Wie überbrückt man als Bank solch langen oder auch als in der Zusammenarbeit Bank und Startup so lange Wege von, wir füllen irgendwo was ein und frühestens in 2 Jahren haben wir die erste Ernte. Das ist ja ein langer Überbrückungszeitraum. Wie macht man das, Veit?
Also gut, das Thema war natürlich, als Michi auf mich zugekommen ist, beziehungsweise Michi und Matthias zusammen und ich vor allem ja mit dir, Matthias, Kontakt hatte, konntet ihr ja schon gewisse Themen vorweisen und habt ja gesagt, schau mal her, wir sind hier bei der und der Stadt im Boot und haben zum Beispiel, ich will es gar nicht in den Mund nehmen, während dem bösen C im Endeffekt, hattet ihr ja schon wirklich gewissen Städten massiv unter die Arme gegriffen. Ja. Die wurden ja überrannt mit Telefonanrufen und sonstigen und ja, ihr okay. habt dann mit eurem Chatbot gezeigt, wie agil und schnell man den entwickeln kann und konntet mir dann zeigen, hier, wir haben so und so viele Städte schon angebunden, wir haben so und so gutes Feedback, wir konnten in den Städten wiederum Begeisterte gewinnen, die dann Werbung für die Firma gemacht haben und das hat mir gezeigt, okay, die Idee ist auf jeden Fall wichtig, cool und hat Zukunft. Es muss nur gelingen, das dementsprechend in die breite Masse zu bekommen. Denn ihr hattet ja eure eigene, ich nenne es mal Idee, da 2 Jahre lang drin verwirklicht, programmiert und dran gearbeitet. Und jetzt galt es noch im Endeffekt, die Früchte davon zu ernten. Oder gilt es immer noch, aber ja. läuft ja schon, wenn ich mir angucke, was für Partner ihr mittlerweile habt, auch auf der Homepage, wie viele Städte, Landkreise und so weiter dort angeschlossen sind, in was für Verhandlungen ihr steht, ist ja Wahnsinn. Also jede Stadt kann das sehr gut gebrauchen in meinen Augen.
Also in Neuhochdeutsch, der Track Record war schon da.
Ja.
Also da kann man dann auch einsteigen.
Ja.
Und dann zurück nach Norwegen und unser eigentliches Thema Eigenverantwortung, mach was draus. Ich bin mal in der Hardanger Widda unterwegs gewesen, da so auf den Höhen, wo es auch im Sommer schon immerhin kuschelige 8 Grad waren. Und wenn man dann auf eine Hütte kommt, das wird dann in Deutschland anders oder überall anders. Aber in Norwegen, die war aufgeräumt, da war sauber, da war frisches Wasser, da war Kaminholz und ein Zettel für die Kreditkartennummer einzutragen und damit waren wir safe. 3 Tage später wurde abgebucht und natürlich hat jeder geputzt und sauber gemacht und Wasser aufgefüllt und wieder Holz gehackt. Das kriegt man Norwegen hin zum Thema Mach was raus und Eigenverantwortung. Was hast du aus deinen 9 Jahren in Norwegen jetzt für deine Führungsskills und für dein Unternehmertum mitgenommen? Weil das ist ja eine harte Kombi. Also 6 von 7 Kindern hat ja eine gewisse Eigensozialisierung und 9 Jahre in Norwegen ist ja auch nochmal anders als Erasmus-Programm in Deutschland.
Ja.
Was hast du da mitgenommen für dein Unternehmertum?
Vor allen Dingen hat mir die Zeit in Norwegen wahnsinnig geholfen, aus diesem Gedankengang rauszukommen. Ich bin immer noch, und ich werde es immer sein, Kind Nummer 6 von 7. Aber bis Ende der Schulzeit war ich auch in meinem eigenen Blick, aber auch in dem Blick von den anderen, ich war der kleine Bruder von Marius. Ich war der kleine Bruder von Miriam, Ingrid, Fabian, allen möglichen. Und ich wusste lange Zeit nicht, wie viel davon bin wirklich ich und wie viel davon habe ich einfach nur gut von den anderen kopiert.
Okay, guter Ansatz.
Mhm. Wir haben beispielsweise alle den gleichen Sport gemacht, wir sind zur gleichen Schule gegangen, wir haben ähnliche Interessen gehabt. Mein Bruder Marius hat Video geschnitten, also habe ich mir Videoschneiden beigebracht. Meine Geschwister sind Rollschuh gelaufen, bin ich Rollschuh gelaufen, Schulsprecher, habe ich das gemacht und so weiter. Das heißt, ich habe eigentlich während der Schulzeit oder nach dem Abi habe ich mich gefragt, was davon kommt wirklich von mir? Und was habe ich mir einfach nur abgeguckt?
Da warst du Copy und Paste.
Mhm. Genau. Mhm. Und deswegen war das für mich, ich habe da dann selbst gemerkt, meine Mutter war Norwegerin. Wir haben aber während meiner Kindheit nicht wirklich Norwegisch zu Hause geredet. Deswegen, ich wusste, ich habe irgendwo den kleinen Norweger in mir.
Vicky.
Ja, genau.
Hey, Vicky.
Ja, konnte ihn aber nie wirklich ausleben. Und ich bin dann nach Norwegen gezogen und dachte mir wirklich, okay, ich will mal komplett alles auf Null setzen. Ich will alles das wegnehmen, was ich von zu Hause gekriegt habe. Nicht den Bonus, dass alle meine Geschwister schon kannten und cool fanden und so weiter. Nicht den Bonus, dass wir tolle Hobbys zu Hause machen konnten, dass unsere Eltern uns viel ermöglicht haben und so weiter. Und auch die Sprache wegnehmen. Wer bin ich denn, wenn all die Sachen, auf die ich mich davor verlassen konnte, alles wegfällt?
Das ist eine ziemliche Challenge, ja.
Ja.
Und dann, die Sprache wegnehmen, absolut.
Genau, und sich dann auch wirklich die Frage zu stellen, bin ich denn lustig? Oder haben sich die Leute einfach dran gewöhnt, in meiner Gegenwart zu lachen?
Ist der kleine Kasper.
Also, ja, genau. Genau, weil ich das natürlich auch von meinen Geschwistern mir irgendwie abgeguckt habe. Und das hat mir auf jeden Fall enorm viel geholfen. In Norwegen hatte ich auch die ersten 2 Jahre, habe ich dort dann in der Nähe von Hardanger wieder gewohnt, recht hoch in den Bergen, und habe da ganz viel Sport gemacht. Mit anderen Leuten in meinem Alter. Und das war enorm schön zu merken, wie viel in einem selbst noch steckt, wie viel man aber auch aus seiner Zeit machen kann und wie viele Chancen man aber eben halt auch hat, selbst sein eigenes Leben und seine eigene Welt um sich herum zu gestalten. Und das glaube ich wirklich, dass die Norweger nochmal in einer anderen Form ausleben als in Deutschland. Natürlich ist da auch ein riesiger, riesiger Punkt dafür, dass Norwegen einfach ein wahnsinnig reiches Land ist. Das heißt, die Leute können sich es auch leisten, sich Zeit zu lassen. Die Leute können sich leisten, eben auch zu sagen, alles klar, ich mache freitags um Punkt 4 Feierabend, ist mir wurscht, was ihr hier anderen macht. Und ich gehe jetzt in die Natur. Ich habe den Platz, ich habe den Raum und ich habe einfach das Schönste, einer der schönsten Länder der Welt. Aber das hat mich total geprägt und bin ich auch enorm dankbar dafür, diese Art zu leben, so lange mitkriegen zu können.
Auf ein Wort.
Der Gedankengang zum Thema Eigenverantwortung war ja, wenn wir mal an unsere Unternehmer-Hörer-Ohren denken, ja. Sie sagen, angenommen, wir würden dasselbe denken, wie was du denkst. Was ist denn von den Leuten echt? Wo sind die sozialisiert in unserer Firma? Wo passen sich denn Spielregeln an? Was bringen die von daheim mit? Und nehmen wir an, wir würden den ähnlichen Reset-Button drücken, den du bei dir gedrückt hast. Wir nehmen mal alles weg und die dort dürfen sich neu erfinden. Was käme denn dann an Potenzial zum Vorschein, was wahrscheinlich völlig unfassbar ist?
Sehr gute Frage.
Ja.
Was man ja oft hört, ist, es gibt genau 2 Momente, wo du ehrliches Feedback von deinen Mitarbeitern kriegst. Bevor du sie einstellst und wenn du sie gefeuert hast.
Wahrscheinlich stimmt das.
Ja, in der Zwischenzeit bringen die allermeisten Unternehmen, und wir machen das ja auch, du bringst eigentlich den Mitarbeitern mehr und mehr bei, so haben wir bisher gedacht und bitte pass dich daran an und werd halt gut in diesem System. Wo aber wirklich die Schwierigkeit da drin liegt, ist den Mitarbeitenden dann aber auch die Möglichkeit zu geben, es dann aber auch einfordern zu können, zu sagen, was können wir denn anders machen?
Das ist cool, genau. Ich bin gerade dabei, einen provozierenden Unternehmerkalender zu produzieren. 52 Kick in the Ass, also einer pro Woche. Und einer der Sprüche hieß so zum Thema Change, was soll ich denn ändern? Hat doch früher auch schon nicht funktioniert. Also nur so. Und wenn man genau den Moment, wo du gerade sagst, okay, wenn ich das jetzt mal wirklich resette und sagt, ich brauche eine Kultur, wo die Leute nicht vermeintlich angepasst reagieren, sondern wenn ich die mal lasse. Und nicht, wenn ich jetzt dem Chef was sage, dann kriege ich ihn mal vor die Ohren, oder wenn das jetzt negativ ist, dann mag mich keiner mehr, sondern wir hätten wirklich eine konstruktive Kultur, wo neue Ideen einen Raum haben, wo nicht bei der ersten Idee, die einer bringt, schon mal die Augenbraue hochgezogen wird und die Stirn gerunzelt oder mal tief durchgeatmet. Okay, da kriegst du natürlich einen Ideenpool ohne Ende und Leute gehen völlig in die Eigenverantwortung.
Ja.
Was macht er? Habe ich gelernt, so wechseln zwischen 7 und 20 Mitarbeitern. Wie schafft ihr das, dass das bei euch lebt, dass die Leute ihre PS auf die Straße kriegen?
Natürlich habe ich keine Musterlösung, die bei jedem funktioniert.
Definitiv gibt es sie auch nicht.
Nee, garantiert nicht. Ja. Und es ist viel, viel leichter gesagt als getan, wenn man sagt, ey, hör den Leuten zu, gib denen eine Chance, dass sie mit deren eigenen Ideen kommen. Weil die Riesengefahr da drin liegt, dass du irgendwas hörst, was du nicht hören willst.
Wir haben immer Filter, so oder so rum.
Ja, genau. Und das ist auch, es ist total leicht zu sagen, ja, was denkst du, dann könnten wir besser machen. Und häufig ist es, dass dann die Leute eben beginnen, ansatzweise zu sagen, was sie denken und dann so, nee, aber das eben, das machen wir schon immer so oder das hat den und den Grund, wieso wir das machen und so weiter. Das heißt, man blockt es eben viel zu früh ab. Was wir versuchen, ist, einen Raum zu schaffen, bei dem man auch frei reden kann. Mhm. Das machen wir beispielsweise, indem wir, fast alle von uns arbeiten remote. Das heißt, wir haben Mitarbeitende in München, in Hamburg, in Würzburg, in Münster verteilt. Aber wir versuchen eben diese Räume zu schaffen. Beispielsweise jeder Tag startet mit einer halben Stunde freier Zeit. Eine Viertelstunde Kaffeeklatsch. Jeder kann dazukommen, der will. Seht als Arbeitszeit von 8:45 bis 9. Mhm. Und von 9 bis 8:45 ist eine Runde Wind Fit. Da suchen wir uns irgendein YouTube-Video aus, machen eine Runde Yoga zusammen, Stretching oder sonst was.
Okay.
Und dann startet es mit dem Daily. Das heißt, wir versuchen in dieser Remote-Situation trotzdem diese Momente nachzustellen, diese berühmten Momente an der Kaffeemaschine, wo du dann eben auf neue Ideen kommst.
Ein cooles Ritual. Mhm.
Ja. Was wir aber eben auch versuchen ist, zum Beispiel indem wir Ask-Me-Anything-Runden einführen. Das heißt, Mitarbeitende können alle 3 Monate anonym die Fragen an die Geschäftsführung stellen. Oder auch Punkte eben einfach mit einbringen. Da wissen wir nicht, wer die gestellt hat. Und wir als Geschäftsführung lesen die dann in dem Moment vor, antworten auf die Fragen. Was wir auch machen, sind eben Mitarbeitende.
Vor Publikum. Ohne Vorbereitung.
Genau.
Stand-up-Comedy quasi.
Genau. Ist einfach ein Live-Meeting. Und wir sehen dann auch in dem Moment erst, welche Fragen reingekommen sind. Und beantworten die so weit, wie wir es dürfen.
Das ist mutig.
Das ist auch.
Es ist ja immer so, man muss das ja nicht alles machen. Ja. Aber ich glaube, so die Funktion eines Podcasts ist ja, so ein paar Synapsen neu zu verdrahten und zu sagen, ey, also ask me anything und das dann jetzt ohne Vorbereitung und einfach so. Ja. Und man weiß gar nicht von wem. Also ich würde sagen, das gibt sofort Funkenflug in einigen Köpfen, die jetzt zuhören.
Und es ist bestimmt auch interessant, wenn man mal sieht, was dann auch aus solchen Themen, aus solchen Runden, aus solchen Fragerunden, aus solchen Mitarbeiterbefragungen und vor allem spontanen Treffen, was für Ergebnisse wahrscheinlich auch entstanden sind.
Ja, das ist ein guter Punkt, erzähl mal.
Ja.
Ask me anything, das kann man jetzt gleich probieren. Was entstehen denn für Ergebnisse, so wie der Veit gerade gesagt hat, aus so spontanen Runden?
Vor allen Dingen, was uns sehr hilft aus Geschäftsführerperspektive, ist zu verstehen, was beschäftigt denn die Leute gerade noch. Mhm. Das heißt, was sind denn wirklich gerade die Sorgen? Was sind die Themen, die sie mitnehmen? Es bietet uns auch eine gute Möglichkeit, auch einfach mal Themen offen anzusprechen. Wenn zum Beispiel eine Person längere Zeit ausfällt oder wenn es Unsicherheiten gibt mit den Finanzen oder sowas und niemand da einfach die Frage stellt, dass man sich auch hinstellen kann, okay, so und so ist gerade die Situation, das ist es. Vor allem den kommt aber aus diesen Momenten oft eben auch diese kleinen Nervigkeiten für die Mitarbeitenden gut raus. Also in einem deiner letzten Podcast-Folgen ging es eben genau darum, wie kann man denn Prozesse optimieren.
Genau, was nervt am meisten.
Richtig.
Ja.
Und da sind diese Ask Me Anything-Runden eigentlich ziemlich gut. Wir hatten zum Beispiel eine Ask Me Anything-Runde, wo 4, 5 Fragen rund um Reisekostenerstattung gingen.
Das ist ja mega nervig.
Ja, aber das war genau das, Gott, wo wir halt auch dachten, so okay, krass, aus Geschäftsführersicht dachten wir, wir haben gerade ganz andere Sorgen, als wie jetzt unsere Reisekosten für euch erstattet werden. Aber da konnten wir dann merken, das beschäftigt die Leute gerade. Und dann war es eben auch dann halt während dem Gespräch so, okay, gut, jetzt haben wir verstanden, das ist für euch ein Problem. Eine Woche später konnten wir sagen, ey, wir haben es jetzt vereinfacht, für euch ist es leichter, für uns ist es einfacher. Und wir haben super gutes Feedback danach gekriegt. Aber das ist ein Punkt, der uns davor gar nicht bewusst war, dass das etwas ist, was die Mitarbeitenden im Alltag ausbremst.
Ja, ein guter Punkt. Die wollen es ja richtig machen. Übrigens, guter Buchtipp nebenbei an der Stelle ist dann von Reed, wie heißt denn der, Hastings, glaube ich, das Buch No Rules, wo der CEO von Netflix beschreibt, dass sie am besten gar keine Regeln haben. Und wie nervig, da hat er 20 Seiten im Buch mindestens darüber, wie das denn war, als sie alle Regeln zum Thema Reisekosten abgeschafft haben. So ein Schwachsinn wie, wir bezahlen eine Vorspeise, eine Hauptspeise und einen Nachtisch. Ja, und dann war die Vorspeise meinetwegen irgendwas für $200 und dann dachte ich einer für $300 und die Flasche Wein, die hat dann $500 gekostet und haben gesagt, nee, das ist mir die einzige Regel, die es hier gibt, handelt im Interesse der Firma. Und wenn dein Unternehmer unbedingt das braucht, weil du mit dem was machst, dann gibst du eben auch die $500 für die Flasche Rotwein aus, aber wenn du sagst, nee, ich gehe mit dem eine Tüte Pommes essen um die Ecke, du musst jetzt nicht ein Dreigang-Menü bestellen.
Ja.
Ich kann mich auch noch gut erinnern, als wir vor ungefähr einem Jahr telefoniert hatten, wo du auch gesagt hast, naja, wir sind gerade dabei, welche Richtung schlagen wir primär ein, auf welche Geschäftsmodelle fokussieren wir uns weiterhin, und dann ging es natürlich bei euch schon immer rund um die Kommune und Landkreise, und dann war ja das ein oder andere Mal auch diese Thematik mit zweiter, dritter Geschäftsbereich vielleicht. Dann kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ihr gesagt habt, ja, wir haben die Mitarbeiter mit ins Boot geholt, auch diejenigen, die es dann wirklich betrifft, die Programmierer, ja, die Vertriebler, und dann hat sich eigentlich herausgestellt, naja, die sehen auch die ein oder andere Schwierigkeit, Hürde, wenn man dieses Geschäftsgebiet weiter aufmacht, und so seid ihr dann ja am Ende des Tages irgendwo auch auf den Entschluss gekommen, dann in der Geschäftsführerebene, aber auch eben mit den Mitarbeitern, dass es zu sagen, nee, wir konzentrieren uns auf dieses Geschäftsmodell, auf unser Know-how, was wir haben im Endeffekt in dieser Branche, und bauen das weiter aus, weil zum Wohle des Unternehmens und wenn man sämtliche Mitarbeiter und sämtliche Personen mit einbindet, weil es einfach das wirtschaftlich Beste ist, auch fürs Unternehmen.
Ja, absolut. Ist ein guter Punkt, den du da eben sagst. Das war, wir hatten an sich zwei verschiedene Branchen aufgebaut. Mhm. Einfach, um uns auch ein bisschen abzusichern. Unser Hauptfokus lag eigentlich weiterhin bei den Kommunen. Wir sind aber nebenbei so ein bisschen reingerutscht in das Thema, wie kann man denn für Unternehmen den Recruiting-Prozess erleichtern? Indem du dich zum Beispiel über WhatsApp bewerben kannst und so weiter und dort auch einfach schnellere Zugangswege schaffen. Das hat auch ganz gut funktioniert.
Ist aber eine völlig andere Party.
Richtig. Eine völlig andere Kundengruppe. Mhm. Völlig, also, und teilweise dann auch einfach ein anderes Produkt. Und wir haben halt gemerkt, wir haben es aus der Luxussituation heraus gestartet, dass sie gemerkt haben, oh, wir könnten eigentlich zwei Märkte ganz gut bedienen, und haben es dann aber aus der Angst weitergeführt, dass wir halt nicht genau wussten, auf welches Pferd sollen wir denn setzen. Im Endeffekt haben wir dadurch uns in allen Bereichen ausgebremst. Und das war ein riesiger Schritt, aber auch ein total wichtiger Schritt, dass wir dann letztes Jahr uns wirklich gefragt haben, was soll denn Wind auf Dauer machen?
Genau, wie jeder gescheite Formel-1-Fahrer, die starten immer mit zwei Autos, damit sie sich entscheiden müssen, welches der schnellere ist.
Ja, deswegen
gewinnen die auch jedes Rennen.
Das ist ein ganz spannender Punkt, den ja fast alle unserer Hörer permanent haben. Kann ich auf das Pferd setzen, muss ich ein anderes haben, nämlich das. Aber da gibt es ja auch noch, wie heißt es, Shiny Objects drumherum, wo man dann auch noch hingucken kann. Aber am Ende kriegt man genau gar nichts auf die Reihe, weil man überall ein bisschen was macht. Das ist ein guter Punkt. Die Anregung durch die Mitarbeiter und gleichzeitig der gemeinsame Beschluss, nee, wir lassen das wieder fallen. Genau. Im kooperativen Entscheiden. Cooler Punkt.
Genau, und wir haben halt an sich einfach gefragt, was motiviert euch denn? Wieso habt ihr euch bei uns beworben? Mhm. Ist es Recruiting über WhatsApp und Co. oder ist es, wir digitalisieren Städte? Und da war die Antwort ganz klar.
Ah, ich war in Städte.
Ja, genau. Und für uns war es ja auch klar. Das war der Grund, wieso wir gegründet haben. Aber ist es halt, und da auch zu dem Thema, mach was draus oder mach was. Die Angst, diese Unsicherheit, so okay, was passiert denn, wenn es mit den Städten doch zu langsam geht und so weiter, hätte im Endeffekt fast die Firma den Hals gekostet.
Ja, genau.
Genau, weil wir so viel Geld, so viel Ressourcen, so viel Energie und RAM-Speicher im Kopf darauf verbraucht haben, an eine Branche zu denken, die eigentlich gar nicht uns motiviert hat, die eigentlich gar nicht die Essenz des Unternehmens war.
Deswegen war es für mich auch ganz klar, als wir telefoniert hatten und du im Endeffekt diese Ergebnisse präsentiert hast, habe ich gesagt, auf jeden Fall. Ich meine, ihr seid diejenigen, die das Know-how, die Gründer vor Ort sind. Ihr habt diese Idee entworfen und natürlich gebt ihr die Richtung vor, aber ich fand diese Idee so cool, die Mitarbeiter damit zu ins Boot zu holen, und es war einfach nur schlüssig, diesen Weg dann auch direkt weiterzugehen. Auch wenn man dann ganz klar sagt, okay, dann dieses eine Geschäftsmodell wird jetzt erstmal zurückgefahren und zack, volle Power auf das auf die Thematik Kommunen, Städte, und dann hast du mir eine Woche oder zwei Wochen später gesagt, die Mitarbeiter waren wieder mit einem ganz anderen Elan auch hinten dran.
Ja. Auch ein messbarer Elan. Also wir haben auch gemerkt, die Produktivität gerade in der Entwicklung ging enorm hoch.
Das ist eine coole Frage. Wofür hat sie dich denn bei uns beworben? Das wäre auch eine gute Aufgabe schon mal für hier unsere Hörer. Denkt mal drüber nach, wenn ihr mit Leuten darüber redet, Eigenverantwortung, und mach was draus und probier einfach mal, für was hast du hier eigentlich angefangen? Ich wollte eigentlich das und das. Man kann man jetzt auch hier eigene Nase packen, Bank. Im Moment schlägt uns ja die Regulatorik tot, aber eigentlich so wie Veit und andere Kollegen, Tausende draußen, die wollten ja Unternehmer beraten und nicht Formulare ausfüllen.
Ja.
Und was das an Energie, an Motivation, an Nerven, an Lebenszeit kostet, das ist unfassbar.
Ja.
Und für jedes normale Unternehmen könnte sich die Frage auch stellen, für was waren wir denn mal angetreten?
Ja, absolut.
Guter Punkt für ein Reset.
Ja. Für uns ist es aber auch wichtig, wir haben auch alle 3 Monate führen wir Mitarbeitendengespräche. Und das dann Michi und ich, wir sind ja die 2 Geschäftsführer und wir teilen im Prinzip die Firma auf. Michi kümmert sich um die IT, ich kümmere mich um alles, was nicht mit der IT zu tun hat. Und die Mitarbeitendengespräche führen wir aber im Wechsel. Das heißt, alle 6 Monate spricht Michi mit seinen Mitarbeitenden und ich mit meinen Mitarbeitenden. Und dann das nächste Mal switchen wir.
Ah, coole Idee. Mhm.
Weil ich das selbst auch bei Freunden, Familien mitgekriegt habe, dass es oftmals, wenn du ein Problem als Mitarbeitenden mit deinem Vorgesetzten hast und vielleicht sogar mit dem Vorgesetzten deines Vorgesetzten, mit wem sollst du denn reden?
Da ist keiner.
Genau. Und dass wir eben gedacht haben, wir wollen schauen, wie wir eine Methodik einführen können, dass es immer jemanden gibt, an den du dich wenden kannst, der auf Augenhöhe mit der Person reden kann, mit der du vielleicht ein Problem hast.
Mach was draus. Mhm.
Genau, genau, aber halt auch diese Möglichkeit zu bieten, aber das ist auch da wieder viel leichter gesagt als getan. Wenn das wie ein nettes Konzept wirkt und du dann aber sagst, okay, jetzt ist ein Mitarbeitergespräch, los geht's, du hast 20 Minuten, was ist dein Problem? Da wird nie was rauskommen. Mhm. Wenn du es aber schaffst, einen Raum zu bieten und dich selbst auch als Zuhörender darauf einzustellen und wirklich zu sagen, okay, welche Fragen kann ich denn stellen? Wo bin ich leise? Wann höre ich wirklich einfach mal zu? Mhm. Dann kannst du total wichtige Informationen rausfinden für beide Parteien. Und dann ist es auch viel leichter als Führungskraft, wenn dann Michi zu mir kommt und sagt, hey Matthias, keine Ahnung, zum Beispiel insgesamt sind die Mitarbeitenden zufrieden, aber die wünschen sich konkreteres Feedback. Sau gut. Ja. Damit kann ich was machen. Aber natürlich ist es halt als Mitarbeitender viel schwieriger, das direkt seinem Vorgesetzten ins Gesicht zu sagen. Es sei denn, du hast eine super gute Basis, aber du kannst nicht immer darauf setzen.
Es ist schwierig. Ja. Und wenn wir auf Eigenverantwortung setzen wollen, ist das auch eine gut zu erkennende Hürde, dass das nicht so in der normalen Sozialisierung nicht so einfach ist, das einfach zu tun.
Ja.
Und das dann auch noch innerhalb von wertschätzenden Spielregeln hinzukriegen, auch schwierig. Also ihr habt diese Ask Me Anything Meetings, ihr habt die vierteljährlichen mitarbeitenden Gespräche, auch im Wechsel, finde ich gut. Was macht das noch alles zum Thema Eigenverantwortung, fördern, mach was draus, Rücken frei halten und Co.
Und wie geht das im Tagesalltag?
Wir arbeiten bei uns in Sprints. Mhm. Das heißt, nach Scrum, immer in 3-Wochen-Sprints, da sind dann eben die Tickets, werden vorbereitet, eben auch von dem Team gemeinsam, dass man sagt, alles klar, was sollte denn diese Aufgabe, also dieses Ticket, beinhalten? Und dann werden die auch abgearbeitet. Zwischen den Sprints gibt es aber auch eine sprintfreie Zeit. In dieser Zeit kannst du als Mitarbeitender machen, was du willst. Du kannst dir irgendein neues Thema raussuchen oder sonst was. Da gibt es ganz berühmte Beispiele, beispielsweise Google. Die haben das ziemlich extrem. Die hatten eine Phase, in denen 20% der Zeit war, mach dein eigenes Thema. Mhm. Und berühmterweise kam genau dort Gmail raus. Dass einer der Mitarbeitenden dachte, ey, es wäre doch cool, ein Postfachprogramm zu machen. Und so kam dann eben Gmail raus. Bei uns ist das im Moment noch in viel kleinerem Rahmen, weil wir es uns wortwörtlich im Moment einfach noch nicht leisten können, also unsere wenigen Ressourcen jetzt zu sehr eben auf andere Sachen zu verwenden.
Scrum und Sprints sind zwar weit verbreitet, aber möglicherweise nicht jedem klar. Magst du noch 2 Takte dazu sagen, was ein Sprint ist und was Scrum ist?
Ja, gerne. Sprint ist im Prinzip einfach nur ein fancy Name für eine gewisse Zeitperiode. Bei uns ist ein Sprint 3 Wochen lang. Das bedeutet, wir starten einen Sprint damit, dass alle Mitarbeitenden in deren Teams zusammenkommen. Also in deren Teams, zum Beispiel die IT setzt sich zusammen, Sales Team setzt sich zusammen, Marketing setzt sich zusammen und überlegt, was ist unser Hauptziel in den nächsten 3 Wochen? Welche Ziele wollen wir erreicht haben, dass die nächsten 3 Wochen erfolgreich waren? Mhm. Wenn du dieses Ziel hast, dann definierst du die To-Dos, die erreicht werden müssen, um dieses Ziel geschafft zu haben. Und dann konzentrierst du dich die nächsten 3 Wochen genau darauf.
Und auf nichts anderes.
Genau. Das ist die Theorie.
Die Theorie, genau. I know. Ja, genau. Also das ist so ein begrenzter Zeitraum, wo man sagen, jetzt geben wir mal für den Zeitraum Gas und alles, was da passiert, fokussiert auf das Ziel, jetzt in dem Fall ein Sprint für 3 Wochen.
Ja.
Und was ist Scrum?
Scrum ist im Prinzip eine Projektmanagement-Methodik. Mhm. Und Scrum basiert darauf, dass es klare Rollen gibt. Es gibt den Scrum Master, der ist im Prinzip dafür da, einfach nur die Regeln einzuhalten oder zu schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Es gibt einen Product Owner, der eben definiert, der ist im Prinzip, nimmt im Unternehmen die Kundenperspektive ein. Also ich wäre der.
Ah, okay.
Genau. Das heißt, der Product Owner sagt beispielsweise, okay, ich als Kunde würde mir aber folgende Funktion wünschen und gibt eben diese Perspektive mit und definiert darauf basierend dann eben auch die To-Dos, die zu machen sind. Mhm. Und dann gibt es die Developer, gerade in der IT wird eben Scrum sehr viel genutzt, die das Ganze dann eben auch umsetzen. Man kann Scrum aber auch im Sales nutzen, im Marketing nutzen und so weiter und so weiter.
Ich muss daran denken, wie sich eure Chatbots ja auch entwickelt haben, jetzt allein in den letzten 2 Jahren zum Beispiel. Ne? Jetzt hattest du vorhin gesagt, ihr habt 126 verschiedene Sprachen. Es ging ja am Anfang auch los, erstmal auf Deutsch und dann ist es immer weiter gewachsen. Auch was kann der Chatbot im Endeffekt? Solche Themen sind wahrscheinlich auch aus euren Ideen und so weiter und so fort auch immer wieder gewachsen.
Ja. Ja.
Das ist ja bei euch dann ein wenig anderes Umfeld zum Arbeiten wie woanders. Das hört sich schon fast anstrengend an. Was lieben denn eure Leute daran, dass das bei euch anders ist?
Wir versuchen den Mitarbeitenden, wir erwarten eine gewisse Eigenverantwortung. Wir wissen aber auch, dass man da, um das zu ermöglichen, auch gewisse Freiheiten geben muss. Wir haben als Startup, ganz ungewöhnlich, wir haben bei uns die 35-Stunden-Woche und wir Überstunden werden bei uns ab der ersten Minute angerechnet. Die kann man sich nicht ausbezahlen, die kann man sich nur als Urlaub nehmen. Das heißt, wir wollen auch, wir haben 30 Urlaubstage pro Jahr, wir haben 5 Weiterbildungstage pro Jahr und so weiter. Das heißt, wir wollen den Mitarbeitenden klar machen, es geht nicht darum, die Quantität, die du hier reinsteckst, sondern die Qualität. Das wissen sehr viele unserer Mitarbeitenden zu schätzen. Auch, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, dass das kein Problem ist, wenn du 100% remote arbeitest. Wenn du sagst, ey, ich brauche mittags einfach 3 Stunden Mittagsschlaf, mach 3 Stunden Mittagsschlaf.
Ja, klar.
Trag sie in den Kalender ein. Dann wissen wir, dass wir dir einfach keinen Termin in der Zeit reinstellen. Aber ja, solange du deine Arbeiten eben erledigst, ist es uns egal, wann du es machst. Der Grund, wieso wir das machen, ist ganz klar, ich habe in Norwegen das Glück gehabt, mit vielen Startups zusammenarbeiten zu können. Ich hatte damals eine Marketingfirma gegründet und geleitet, habe ein paar Image-Videos gemacht, konnte dadurch viel um die Welt reisen, nach Alaska, Neuseeland, Kilimanjaro und so weiter. Aber ich konnte vor allen Dingen sehr nah mit verschiedenen Startups zusammenarbeiten. Tolle Teams, tolle Ideen, teilweise richtige Erfolgsstories am Anfang. Und nach ein paar Jahren ist mir aufgefallen, eigentlich, ich glaube, mittlerweile jedes außer eins der Startups gibt es nicht mehr.
Das ist eine gute Frage. Warum sind die gestorben?
Ich glaube, ich konnte sehen, wie gut diese Menschen waren im Rennen. Die waren richtig gut darin, 60, 70, 80 Stunden Wochen reinzustecken. Die waren so schnell und so gut darin, schnell zu sein, aber waren auch komplett darauf fokussiert, dass ich glaube, denen die Zeit gefehlt hat, zwischendurch innezuhalten und zu fragen, rennen wir überhaupt noch in die richtige Richtung?
Für was eigentlich? Wohin eigentlich?
Mhm. Genau. Für was? Wohin? Für wen? Warum? Mhm. Und ich selber habe bei mir gemerkt, und das merke ich auch immer wieder, und das natürlich als Geschäftsführer fällt es mir schwer, und muss ich ganz ehrlich sagen, ich schaffe es nicht, mich momentan an die 35-Stunden-Woche selbst zu halten. Aber ich kenne es von mir. Die besten Ideen entstehen, wenn du sagst, boah, ich habe überhaupt keinen Bock mehr jetzt auf die Firma. Ich will jetzt einfach raus. Ich gehe einfach in den Wald oder gehe Fahrrad fahren oder mach irgendwas anderes. Wenn du nicht daran denken willst, dann kommt plötzlich, warte mal, wieso machen wir das denn nicht so oder so?
Das kann ich 100% unterschreiben.
Ja, so geht's mir tatsächlich auch oftmals.
Ja. Und das, glaube ich, ist eben, natürlich muss das dann aber auch einhergehen mit dieser Eigenverantwortung. Es ist, und ich glaube, dass das auch, um ehrlich zu sein, ein großes Problem ist in dem Generationswechsel jetzt in der Arbeitswelt. Früher war es ganz klar, wenn du am Fließband gearbeitet hast, wenn du irgendwo an einem Projekt warst als Handwerker oder sowas, da war es das Naheliegendste, an der Quantität der Stunden zu messen.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Total. Wenn du normale Industrialisierung hast, ein Band, Taktung, irgendwie wie viele Nieten kriege ich am Tag reingekloppt oder wie viele Scheiben montiert, da brauchst du keine Kreativität, sondern wird einfach abgearbeitet. Das kannst du messen in Stücken Hammerschläge, in Stücken eingeschlagene Nieten, in durchgelaufene Autos, in Stückzahl produzierte Schrauben. Das ist easy. Aber das Business ist ja oft rum.
Ganz genau. Und ich glaube, dass das total, das ist einfach eine Frage der Generation, denn wir jetzt, ich bin 32, meine Generation und gerade vor allen Dingen die Generation unter mir, sind viel mehr damit aufgewachsen, dass du dir Informationen von überall holen kannst. Das heißt, für mich zum Beispiel, ich liebe Geschichten. Ich habe mein Leben lang immer Hörbücher rauf und runter gehört, wie blöde. Lesen fällt mir nicht so leicht. Es war auch für mich, ich habe gemerkt, wenn ich in einer Vorlesung sitze, ich habe in Norwegen medizinische Robotik studiert. Das ist ein ziemlich heftiges Fach. Also Kybernetik und Robotik.
Respekt. Und das in einer fremden Sprache, ja. Mhm.
Genau, ich habe für mich gemerkt, in der Vorlesung zu sitzen, hat mir nichts gebracht. Ich saß dort und habe dann begonnen, einfach Sudoku zu spielen oder Candy Crush oder sonst was. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, es gibt hier genau eine Person, die ich verarsche, das bin ich selbst. Also bin ich nicht mehr in die Vorlesungen gegangen. In Deutschland wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich weiß, dass bei vielen Studiengängen in Deutschland ist Anwesenheitspflicht.
Ja, ja.
Du musst da sein, du musst das machen und so weiter. In Norwegen war es sonst auch wurscht. Ist am Ende dein Studium. Okay. Es ist deine Note. Das heißt, was ich machen konnte, dadurch konnte ich mir auch die ganzen Reisen überhaupt ermöglichen und eben mit, um Imagevideos zu machen, überall hinzureisen und so weiter, während dem Semester, weil ich wusste, es geht auf meine Kappe. Mhm. Wenn ich während dem Studium nicht da bin oder während dem Semester nicht da bin,
nachholen.
Genau, dann muss ich es nachholen. Mhm. Aber mir wurde die Möglichkeit geboten und ich glaube, dass es den jüngeren Generationen mehr und mehr geboten wird, nicht auf die Quantität, sondern wie kann ich möglichst effektiv eine gewisse Leistung.
Das Ergebnis zählt.
Richtig. Und wenn du jetzt aber in die Arbeitswelt einsteigst und dann auf eine Generation triffst, bei der das eben noch sehr von der Quantität abhängig war. Und du aber mit dem Mindset kommst und sagst, alles klar, das ist meine Aufgabe, das Ergebnis soll ich dir bringen. Ob ich das jetzt in 3 Stunden oder in 8 Stunden mache, das ist doch meine Sache.
Ja, Cultural Clash würde man dann sagen, der knallen echt Welten aufeinander.
Ja.
Und das ist, wenn sich heute Leute beschweren, bei uns will keiner mehr arbeiten, dann mag das an so Dingen liegen, weil die Grundeinstellung oder eine andere Sozialisierung oder eine andere Haltung, ich kann das 100% nachvollziehen.
Ja. Ja.
Wenn ich meinen Azubis früher erzählt habe, du, ist nicht meine Lehre, ist deine, mach die 3 Jahre irgendwie, du hast einen Job, wenn du besser als 2 bist und darunter müssen wir diskutieren. Und ich will auch keine Berichtshefte sehen, die kannst du mir gerne zeigen, aber sorg dafür, dass du in den 3 Jahren was gelernt hast. Mir ist es wurscht. Völlige Überforderung bei manchen und bei manchen waren nach einem halben Jahr so fit wie Verkäufer, die seit 3 Jahren da arbeiten oder 5.
Ja.
Und bei anderen war völlig hoffnungslos. Aber gut, mehr wie die Einladung kann ich auch nicht machen. Ja. Mein Job ist es nicht, dem permanent auf die Füße zu treten. Dann haben sie halt eine 4 und keinen Job. Ist mir doch wurscht.
Ja.
Nicht ganz. Ich hätte ja am liebsten immer mit Blick auf die Uhr.
Ja.
Wenn wir jetzt sagen, wir könnten jetzt noch relativ lange plauschen, merke ich, aber so Podcasts haben ja gewisse Limits. Wenn es 3 Tipps gäbe, die du Menschen, die mehr Eigenverantwortung bei ihren Mitarbeitern gerne PS auf die Straße kriegend in ihren Unternehmen hätten, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
360 Grad. 3 Tipps für dich.
Vor allen Dingen erstmal rausfinden, was den Leuten wichtig ist. Es gibt den berühmten Spruch, wenn du willst, dass sich jemand für dich interessiert, dann interessier dich erstmal für die anderen. Mhm. Du kannst nicht von deinen Mitarbeitenden erwarten, dass die sich toll reinhängen und alles für dich machen, wenn du das Gefühl hast, das Gegenüber macht das auch nicht für mich. Mhm. Mhm. Es muss Hand in Hand gehen. Und wenn du merkst, dass es für ihren Mitarbeitenden total wichtig ist, dass er sagen kann, ey, im Winter ist die Sonne so früh unten, ich würde gerne freitags früher Schluss machen, dass ich überhaupt noch ein bisschen draußen an der Sonne
sein kann. Schluss.
Genau.
Absolut. 100 Pro.
Genau. Aber dass es im Prinzip Geben und Nehmen dadurch stattfinden kann. Dass du sagen kannst, ich würde gerne erwarten, dass wenn du diese Aufgabe übernimmst, dass du nicht nur die Aufgabe übernimmst, sondern die Verantwortung übernimmst. Mhm. Denn auch dort muss ich echt sagen, der beste Lehrer, den ich dort hatte, oder in dem Fall Lehrerin, ganz klar meine Mutter. Sie hat 7 Kinder gekriegt, sie wollte immer ganz viele Kinder haben, war total glücklich darüber. Was sie gar nicht mochte, war zu kochen. Hat sie gar keine Lust drauf gehabt. Und dann hat sie sich gedacht, alles klar, ich habe 7 Kinder, sind 7 Tage in der Woche. Jedes Kind kriegt einen Tag, dann räumt das Kind die Küche auf.
Was ein cooles System.
Kocht für alle Geschwister und vor allen Dingen räumt danach die Küche auch wieder auf.
Und kauft auch ein.
Also, einkaufen hat sie dann immer gemacht, aber trotzdem. Aber vor allen Dingen meine Mutter war enorm gut darin und das versuche ich immer wieder mitzunehmen. Sie hat fast nie Aufgaben verteilt. Sie hat immer Verantwortung verteilt. Es war nicht meine Aufgabe, Essen zu kochen. Es war meine Verantwortung, dass meine Geschwister satt werden.
Eine spannende Unterscheidung. Extrem gut.
Ja. Mhm. Und das, glaube ich, ist nämlich auch häufig der Fehler, dass eben ganz viel mit Aufgaben in der Arbeitswelt gearbeitet wird, anstatt mit Verantwortung.
Verantwortung, für Ergebnisverantwortung. Mhm.
Richtig.
Satte Geschwister, die happy sind und es hat auch noch geschmeckt.
Ja, genau. Und
die Küche ist nachher aber wieder aufgeräumt. Das ist eine Verantwortung.
Genau.
Als abgerundet.
Richtig. Aber auch das war meiner Mutter eben ganz wichtig. Wenn du kochst und dabei einen Saustall machst.
Machst du nachher wieder sauber. Und?
Genau.
Ja.
Genau, aber wenn du sagst, ey, jemand anderes muss die Küche aufräumen, dann hast du hier überhaupt keinen Incentive, noch währenddem irgendwie Platz sparen zu sein oder so, ach, dann nehme ich nochmal eine neue Pfanne oder sonst was. Das heißt, auch dort bringt es total viel, den Leuten klarzumachen, was denn die Konsequenzen deren Handlungen sind. In dem plumpen Beispiel die Konsequenz, wenn ich einen zweiten Topf nehme, ich muss ihn danach sauber machen.
Ja.
Das bedeutet aber halt, diese Eigenverantwortung ist ja auch ist teilweise eben nur umsetzbar, wenn du den Mitarbeitenden es auch erklärst, warum machen wir es?
Mhm.
Das Wie, das Was kommt und so weiter, können die dann entscheiden.
Für was machen wir das eigentlich? Ich habe das eben schon mal genau. Das genau. Warum, das Wozu, das Für was eigentlich, je nachdem, wie man es nennt. Cool. Dritter Tipp, schon mal 2 coole Tipps.
Ja.
Gibt es noch einen dritten?
Auszeiten zulassen.
Mhm. Cooler Punkt.
Die freie Zeit, diese leere Zeit, um wirklich neu zu schauen, was will man denn? Denn ich glaube, nur dadurch können wirklich neue und gute Ideen entstehen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir eine Menge von coolen Insights gehabt. Wie geht denn eigentlich das Leben als 6. von 7 Kindern? Mit ganz viel Aufenthalt, mit auf Null stellen, mit Firma neu erfinden, mit einer Bank an die Seite kriegen, die das mitträgt, die einem vertraut, die den Rücken frei hält und am Ende mein Ergebnis verantwortlich bleibt. Finde ich einen guten Punkt. Herzlichen Dank, Matthias.
Und sehr
herzlichen
gerne.
Dank, Veit.
Dankeschön.
Ja. Dankeschön.
Und dann wünschen wir euch alles Gute und immer so wie die, das sie auch immer machen, immer 360 Grad rundum blicken, an was müssen wir alles denken, dass es funktioniert. Habt eine gute Zeit.
Dankeschön.
Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
Neben unserem Unternehmer-Podcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
Den Link dazu findest du in den Shownotes.